Jo, Technik läuft. Moin moin allerseits. Die Mannschaft ist überschaubar. Ja, aber ich kriege immer noch massiv Abgaben. Also irgendwie die meisten Leute sind noch dabei. Gucken sich es anscheinend im Video an und freuen sich drüber, dass da jemand mitfilmt. Jetzt haben mir Leute vorgestern von der ersten was abgegeben. Und vorgestern waren aber auch schon Leute da mit der zweiten Aufgabe. Ja, also die einen habe ich ein bisschen geschubst und die anderen, gut, die waren rechtzeitig. Gut, muss jeder selber wissen, aber also ich kann nur sagen, die Zeit drängt. Wenn ihr das letztendlich mit MMU und Co. noch machen wollt am Schluss, dann müsst ihr schon noch was machen. Jo, okay, worum soll es heute gehen? Fortsetzung von dem Mittwochteil. Also, bevor ich es vergesse zu sagen, apropos Mittwoch, ihr wisst, nächste Woche Mittwoch ist nix. Hm? Da sind schon die Semester, wie heißt das, die vorlesungsfreien Zeiten um Weihnachten rum. Uni muss Strom und Wärme und so sparen. Dann gehen wir alle in Urlaub, Zwangsurlaub. Hier zwangsweise auch. Ja, muss, fragt dich keiner. Jo, okay, worum soll es dann heute gehen? Ja, Fortsetzung von dem von Mittwoch. Mittwoch hatten wir uns überlegt, ja, wir bauen uns eine sogenannte Paravirtualisierung. Na, ich mach mal ganz kurz zurück zum Wiederreindenken. Ja, also wir haben die typische Abbildung Hardware, Betriebssystem, auf der Betriebssystemebene Host-Applikationen. Ja, und unsere virtuelle Maschine, das ist jetzt letztendlich ein Gastgeber-Betriebssystem. Ja, was jetzt nicht wirklich eine Hardware unter sich hat, sondern ein Betriebssystem als Hardware nutzt. So, und on top unserer virtuellen Maschine oder on top von diesem Gastbetriebssystem, da laufen dann die Gastapplikationen. Gut, haben wir uns schon ein paar Sachen angeguckt. Ein Teil war dieser MMAP-UNMAP-Teil, dass wir sagen, wir haben eine Datei als Speicher, physikalischen Speicher. Und wir haben jetzt eine CPU, die sich jetzt mit MMAP und MUNMAP-Seiten in den Speicher aus der Datei reinblendet, beziehungsweise die Seiten wieder wegschmeißt. Gut, Teile haben wir uns angeguckt hier, so Kontextwechsel heißt viel UNMAP und MAP. Haben wir uns schon überlegt, ja, nicht alles mappen, ne? Dauert viel zu lang. Zweiter Teil von dem Problem. Typischerweise sieht es unter Linux, gilt aber im Prinzip auch für Windows, BSD, nennt mir andere Betriebssysteme, im Prinzip gilt es überall gleich. Irgendwie habt ihr einen Adressraum, einen virtuellen Adressraum, ja, und ein Teil davon ist für den User verfügbar und ein Teil ist einfach Kernel. Das variiert so ein bisschen. Also in der 32-Bit, rein spaziert, wollen keinen aussperren, die Tür geht bloß mal wieder auf. Nein, geht nicht wieder auf, okay. So, wenn zu, dann gut, passt. Also die Grenze variiert so in der typischen 32-Bit-Welt. Da Linux-Kern hat das oberste Gigabyte, für den User sind 3G frei. In der Windows-Welt sind es 2G für den User und 2G für den Kernel. In der 64-Bit-Welt gibt es im Prinzip die Grenze genauso, nur da sind da unter Terabyte und da drüber Terabyte. Da ist das vom Platz her völlig irrelevant. Du kannst du gerne tun, aber auch die Segmente sind natürlich immer nur 4G.
Nee, aber das Gast-OS an der gleichen Stelle haben wie das Host-OS, aber halt im anderen Segment als
das Host-OS. Das Segment heißt ja nur, da addierst eine Basisadresse drauf.
Achso, ja, ich dachte gerade mal die virtuelle Adresse, aber ich habe da noch so eine physikalische, der auch zwei
Segmente. Ja, der physikalische. Der physikalische ist bei 386 sogar 36 Bit.
Ja, das ist einfach noch Platz.
Ja, hilft dir aber nichts. Du hast dann im, also das, worüber wir hier reden, das ist der virtuelle Adressraum.
Ja, aber da kann ich
dann hardware-mäßig hast du unendlich viel Platz. Kann ich ja pagen. Also, ja, physikalisch gesehen hast du natürlich unendlich viel Speicher. Kannst ja Paging machen. Problem ist in diesem Fall, der virtuelle Adressraum ist beschränkt auf 32 Bit, also 4G. Und den echten Kern, den brauchst du natürlich, weil sonst kannst du keine MMAP System Calls machen. Den User-Bereich kannst du auch nicht wegschmeißen. Ja, und was wir jetzt eben zusätzlich brauchen, ist natürlich auch noch das Gastbetriebssystem, was du auch nicht rausschmeißen kannst, weil du brauchst natürlich die Applikation auch. Ja, das Dumme.
Immer wenn ich da was machen will, das Host einblenden und dann nie wieder ausblenden. Aber das ist
doch
teuer, oder?
Das gucken wir uns noch an. Das Problem an dieser Stelle ist natürlich ganz einfach zu beantworten. Du bist im User Space, da blendest du nichts aus und nichts wieder ein. Wenn man dann irgendwelche Kernel-Änderungen sich basteln würde, dann könnte man sich sowas überlegen. Kommt auch noch. Aber auf User-Ebene könnt ihr euch vorstellen, geht da nichts. Als User habe ich meine 3G, also bleiben wir mal bei dem Beispiel, da kann man es mal schön erklären. Da haben wir unsere 3G und mit dem müssen wir zufrieden sein. Da können wir reinschmeißen, was wir wollen. Beziehungsweise im Windows-Fall haben wir auch sogar nur 2G. Da können wir reinschmeißen, so viel wie wir wollen, aber da drin. Jetzt aber, wenn wir natürlich ein, sagen wir mal, das ist ein auch so der typische Fall, wir haben hier ein Linux und möchten auf dem Linux noch ein zweites Linux starten. Ja, dann ist der zweite Linux, also wenn der hier 1G ist, dann ist der zweite Linux-Kern natürlich eigentlich auch 2G. Das heißt, den müssen wir jetzt irgendwie noch zusätzlich, ne? Also das ist dann der Gastkernel und der ist dann auch 1G. Nicht im User-Mode. Du musst dir nur vorstellen, du bist pur im User. Das ist eine ganz normale Wald- und Wiesen-Applikation. Wenn wir das nicht sind, da kommen wir später drauf, dann können wir noch 1000 Sachen machen. Aber wir haben erstmal, erster Ansatz, wir sind ein ganz normales Wald- und Wiesen-User-Programm. Ohne irgendwelche besonderen Fähigkeiten, Rechte, irgendwas. Jo, gut, dann hätten wir für den User nur noch 2G. Problem oder nicht? Nö. Jein. Also normalerweise, wenn man sich das anguckt, hat man irgendwie so einen Codebereich, man hat irgendwie einen Datenbereich. Ne? Ihr kennt das so mit Textsegment, Datensegment. Ja, und irgendwo haben wir hier einen nach unten wachsenden Sec. Der liegt jetzt, oder der muss natürlich jetzt außerhalb von dem Bereich liegen, logisch. Was heißt das? Ja, heißt mindestens schon mal, dass die User-Applikation, die da läuft, merkt, mein Stack ist nicht da, wo er normalerweise ist. Ja, eine normale Linux-Anwendung macht das aber nicht. Also wir haben das Prinzip mal ausprobiert. Es funktionieren alle Linux-Anwendungen. Eine einzige haben wir gefunden, die nicht funktioniert. Okay. Oracle Datenbank, SQL-Server. Der macht natürlich gerade so einen Schweinkram mit Datei mappen und ganz viel in den gesamten Speicher. Also er nimmt seinen gesamten Speicher praktisch irgendwie als Buffer-Cache. Und der weiß ja, in der Linux-Welt sind 3G frei, ich will 3G. Und ja, und wenn dann nicht 3G frei sind, dann keine Oracle-Datenbank. Punkt. Pech gehabt. Jo, typischerweise ist jetzt in der ja, Linux-Welt, aber auch Windows-Welt, gibt es hier noch eine Grenze. Was ist das für eine Grenze?
Die also die nicht gemappt ist, damit man Nullpointe abfangen kann?
Genau. Ja, du sagst jetzt null Seite. In der Praxis sind es sogar null Seiten. Das hängt jetzt ein bisschen vom Betriebssystem ab. Also das sind so, ja, ich sag mal, bis 16 MB oder so. Also Größenordnung, die unteren 1, 2, 3 paar MB sind nicht gemappt.
Wenn was? Ich habe einen Graph, haben wir das deutlich gesehen. Die Feature Overflows sind dann an 0 gesprungen und haben aber noch keinen virtuellen Adressraum drin gehabt. Und deswegen waren sie in den Interrupt Descriptor Table und wenn man die entsprechende Daten serviert hat, dann ließ sich die als Code ausführen und hat Dinge getan und man konnte in den Rescue Shell kommen, weil man irgendwo auf 0 springen konnte.
Okay. Ja, Sachen gibt's, okay? Du kannst natürlich Objekte haben, die größer sind als eine Page. Und wenn du jetzt die Objektreferenz ist zwar ein Nullpointer, das kann sein, aber wenn das Objekt so groß ist, dann würde natürlich ein Ende vom Objekt schon wieder auf gemappten Seiten liegen und auf die könntest du dann wieder zugreifen. Ja, nun ist jetzt die Frage, wie groß dieser Bereich sein muss, deshalb ist es auch nicht so genau definiert. Von der Idee her, der Bereich soll so groß sein, dass auch das größte Objekt, wenn ich es da unten reinlege, nicht in den gemappten Bereich reinragt. Pi mal Daumen. Gut, 16 MB ist eine Zweierpotenz. Ne? Keine Ahnung, wer sich das mal ausgedacht hat. Wie gesagt, auch nur so so ein grober Daumen, also es variiert sehr zwischen den Betriebssystemen. Jo, okay, also da ist normalerweise nichts gemappt. In der Linux-Welt konnte man bis vor kurzem da was hinmappen. Wenn man dann will, dass da was ist, dann ist da was. Wenn eine Applikation der Meinung ist, ein Nullpointer soll dereferenzierbar sein, es gibt solche Programme. Eine Bash zum Beispiel, die möchte das gern. Die möchte nicht abstürzen, wenn das ein Nullpointer ist. Die mappt sich einfach dahin und dann läuft sie halt weiter. Ob das funktioniert oder nicht, dann crasht sie halt nicht. Da kann man was hinmappen. In der BSD und Windows-Welt kann man da nichts hinmappen. Also da gibt es zwar auch diesen mmap System Call, beziehungsweise in der Windows-Welt oder sowas ähnliches. Der sagt aber, wenn ich da was hinmappen will, da darfst du nicht. Problem oder nicht? Stört uns das jetzt für unser Prinzip, was wir hier bauen? Ja, wenn wir dann Linux auf Linux laufen lassen, ja, wenn jemand da was hinmappen will, kann er das ja tun, funktioniert. Der Linux-Kern erlaubt es. Wenn man in der Windows-Welt ist und das Ganze laufen lässt auf einem Windows-Kern und da versucht jemand was hinzumappen, dann sagt der Gastgeber, darfst du nicht, weil er ja das so macht, wie ein Windows-Kern das macht. Und selbst wenn er wollte, könnte er ja auch nicht, weil der echte Kern sagt, nee, da darfst du nicht. Ja, wenn man jetzt ein Windows auf einem echten Linux-Kern nachmacht, dann geht's. Weil wenn ich dann was hinmappen will, dann sagt der Windows-Kern, darfst du nicht. Der Linux-Kern wird es zwar erlauben, aber wenn der Gast das schon gar nicht will, muss er ja nicht. Problem aber, wenn ich einen Linux-Kern auf einem Windows-System nachmachen will. Weil unter Linux wäre das prinzipiell erlaubt, dann könnte ich da was hinmappen. Aber wenn der Gastkernel dem Windows sagt, map mir mal was, dann sagt er, darfst du nicht. Also an der Stelle hat man dann eine Einschränkung, wenn das Gastbetriebssystem und der Gastgeber, wenn die sich da nicht einig sind, ob man da mappen darf oder nicht, und der Gast mehr will, als der Gastgeber halt zulässt. In der Praxis eigentlich kein Problem, weil normalerweise will kein Linux-Programm da was hinmappen und auch kein Windows-Programm und kein BSD und wie sie alle heißen, Nullpointer, ne? Aber wie gesagt, es gibt Ausnahmeprogramme, die hätten da gern was. Jo, okay, also wir müssen auf jeden Fall von dem User-Bereich einen Teil abzwacken.
Hilft alle. Ich mache es dann überhaupt, weil bei dem Hacker-Support, wenn ich den ersten Parameter Öl setze, sage ich, glaube, es ist mir egal, ob ich das
gemerkt habe,
oder?
Nee. Das egal sagst du dadurch, dass du bei den Flags nicht angibst, fixt. Also es gibt, könnte ich hier vielleicht noch dazu schreiben, es gibt einmal diese Shared Flag, dass ich sage, ich will eine Kopie oder ich will die Kopie auch wieder zurückschreiben in die echte Datei. Und ich kann sagen, dass die Adresse, die hier oben angegeben ist, genau die will ich oder gib mir irgendeine. Wenn du das fix nicht angibst, dann ignoriert er diese Angabe, die du ihm sagst, wo du es gerne hin hättest. Er nimmt es als hin dann, ne?
Ja, das mal ignoriert er auch als hin.
Also normalerweise würde man hier oben immer einen Null-Pointer angeben und bei den Flags nicht fix sagen, so nach dem Motto, map mir die Datei irgendwo hin, mir doch wurscht. Wäre ja nur darauf zugreifen. In unserem Fall, wir möchten die Adresse aber angeben. Naja, das kann rein theoretisch auch ein Null-Pointer sein. Ich muss nur bei den Flags dann sagen, wirklich dahin. Das haben sie jetzt nachträglich geändert, weil jetzt seit einiger Zeit kann man bei Linux auch dann nicht mehr so ohne weiteres was hinwerfen. Wo waren wir? Wir waren bei dem, wir haben jetzt zwei Kernels im Speicher und den User-Bereich. Gut, der Stack ist damit verschoben, haben wir gesehen. Daran kann eine Applikation prinzipiell schon sehen, ob sie auf einem virtuellen System läuft oder nicht. Was natürlich schon mal eine Einschränkung ist, wofür ich mein virtuelles System nutzen kann. Einmal das und randomisiert, ja, aber nur so, ne, so ein Hauch hin und her. Du sollst nur jetzt nicht exakte Adressen kennen, dass du das nicht ausnutzen kannst für irgendwelche Attacken. Aber du merkst dann schon, er liegt entweder hier in diesem Bereich oder er liegt halt in dem Bereich. Es variiert nur ein bisschen. Guckst dir einfach die obersten Bits an und dann weißt du, wo etwa du bist und dann weißt du, virtualisiert oder nicht. Jo, ansonsten ist es allerdings kein Problem, dass der Stack woanders liegt. Also der Stack-Pointer selber ist nicht in die Programme reinkompiliert. Also die setzt nicht das Programm, setzt den Stack-Pointer irgendwo hin, sondern wenn das Programm gestartet wird, dann steht der Stack-Pointer schon irgendwo. Was davon abhängig ist, wie viele Parameter das Programm gekriegt hat. Wenn so ein Programm startet, dann werden erstmal die Parameter auf den Stack gelegt und der Stack-Pointer zeigt dann auf die übergebenen Parameter und dann läuft das Programm los. Ja, und wenn der Gast-Kernel den Stack-Pointer passend setzt, dann kriegt die Applikation den Pointer und fertig. Das funktioniert. Jo, wir haben gesagt, den Gast-Kernel müssen wir anpassen. Haben wir uns ja angeguckt, also die Treiber müssen im Prinzip alle ausgetauscht werden, Memory-Map-Geschichten müssen ausgetauscht werden, wir werden nachher noch sehen, Interrupt und so Geschichten auch noch, und das ist jetzt der Punkt hier, auch die Adresse, wie ich den Kernel linke, muss ich ändern. Die Startadresse ist jetzt nicht mehr bei 1G, sondern die Startadresse ist jetzt bei 3G, die Startadresse ist jetzt bei 2G. In alten Linux-Kernels war das ein Problem, weil diese 3G, die waren kunterbunt verstreut über den ganzen Kernel-Source. Da ist man einfach davon ausgegangen, ja, wenn ein Programm startet, dann setze ich den Stackpointer auf 3G. Beim MMAP-System-Call, ja, wenn jemand was hinter die 3G mappen will, darf er nicht. Also dieses 3G, da stand da überall bei jedem dritten System-Call irgendwie als 3G drin. Okay, irgendwann haben sie gemerkt, wäre ganz neckisch, man hätte ein Makro oder eine Konstante und haben es irgendwo definiert. Wenn man es dann an der Stelle ändert, dann geht es auch. Dann kann man den Kern auch anders linken.
Ja, mittlerweile wäre das im Normalfall relocatable, dann man im Fall des Abschmiert ihn woanders wieder einen Trace einsammeln kann.
Das kannst du wahrscheinlich machen, aber im 32-Bit-Mode hast du gar nicht den Platz. Normalerweise. Ja, könnte vielleicht funktionieren. Ist im Prinzip auch wurscht. Man muss diese Adresse halt irgendwie anpassen. Ob die dynamisch angepasst wird, ob sie hart reinkompiliert wird. Die Source muss man ja eh ändern, haben wir gesagt. Ob ich die Zahl jetzt auch noch ändere oder nicht, oder ob die dynamisch geändert wird, ja, sei es drum. Ne? Wenn ich das zweimal einblende, das Betriebssystem, dann habe ich unter Windows schon mal ein Problem. Weil in der Windows-Welt ist die Hälfte User und die Hälfte Kernel. Was heißt das, wenn ich den Kernel zweimal einblende? Dann ist vom User Space nichts mehr über. Gut, jetzt haben wir, also wir haben gesagt, wir müssen den Kernel, die Sourcen hier anpassen, Treiber austauschen und so weiter. Ja, von Windows haben wir die Sourcen nicht, insofern können wir es eh nicht machen. Insofern gibt es das Problem auch nicht. Aber es ist natürlich ein theoretisches Problem. Ich kann nicht jeden Kernel auf die Art und Weise virtualisieren. Der Kernel muss prinzipiell immer ein Stückchen kleiner sein als die, mindestens kleiner sein als die Hälfte von dem verfügbaren Adressraum. Jo, es gibt andere Architekturen, Spark zum Beispiel. Spark kennt es ganz anders. Wie ist das bei Spark-Prozessoren? Ja, Spark-Prozessoren haben virtuellen Adressraum. Zweimal. Die kennen prinzipiell zwei Adressräume. Es gibt einmal den Kernel und den User-Adressraum. Und die haben nichts miteinander zu tun. Da sind beide Bereiche jeweils 4G. Virtuell, also die MMU mappt das wieder auf physikalische Seiten, die sind gemeinsam. Aber erstmal, wenn du im User Space läufst, hast du 4G, wenn du im Kernel Space läufst, hast du 4G. Und der jeweils andere Bereich ist nicht sichtbar. Außer man benutzt im Kernel-Modus, da gibt es halt Load- und Store-Operationen mit so einem U dahinter. Also so ein Load aus dem User-Bereich. Ja, dann lädt er halt der Adresse entsprechend aus dem User-Bereich und beim Store entsprechend umgekehrt. Also der Kern kann auf den anderen User, auf den User-Bereich zugreifen, umgekehrt natürlich logischerweise nicht.
Das heißt, bei jedes Load Store auf User-Bereich ist dann ein Merkung und Anmerkung von der Seite, weil ich weiß ja nicht, was von dem Kernel-Adressbereich unverwendet ist. Das heißt, ich muss, nachdem ich mein Store fertig habe, wieder die Seite wegwerfen, die ich mit dem User eingeblendet habe. Weil dann könnte ich wenn ich zum Kernel bin, dann habe ich mir gesagt, virtuellen Adressraum auf Kernel gemacht. Ich schreibe mich mit dem User.
Du hast sozusagen einen 33-Bit-Adressraum. Und das eine Bit, das ist hart kodiert, wenn du im User-Bereich bist, ist es 0. Hart kodiert, wenn du im Kernel-Bereich bist, ist es 1. nur mit dieser Load-User-Operation, dann hast du dieses eine Bit sozusagen geXORed mit, oder, ja, invertiert. Ja. Was an sich gar nicht so doof ist, weil der Kernel, der ist und bleibt, ja, also der ändert sich ja normalerweise nicht. Da hast du halt eine Page-Tabelle für den Kern, die bleibt und fertig. Ja, und nur den User-Teil, den setzt er immer oben zwischen den einzelnen Applikationen. Eine Möglichkeit ist zu tun. Hat unter anderem natürlich den Vorteil, du hast jetzt zweimal 32 Bit. Heutzutage bei 64 Bit wurscht. Hat aber natürlich wieder den Nachteil, du brauchst dann eine spezielle Operation für den Kern, dass er auf den anderen Adressbereich zugreifen kann. Das kostet halt wieder Hardware. Jo, wie wird man es denn da machen? Ja, jetzt hat man, also standardmäßig hat man dann hier ein SunOS. Und wie würde man das virtualisieren? Ja, in dem Bereich kann ich nichts machen. Ne? Das Einzige, was ich machen kann, ich kann hiervon ein Stückchen abzwacken und kann jetzt hier ein portiertes SunOS Strich da unten mit reinlegen. Okay, prinzipiell funktioniert es, vorausgesetzt, das SunOS braucht da oben nicht den gesamten Bereich. Wenn er da oben den gesamten Bereich brauchen würde, Pech gehabt. Dann haben wir wieder 4G und 4G passt nicht. Jo, also das ist ein limitierender Faktor, wann man diese Virtualisierungsmethode überhaupt einsetzen kann. Gut, das zweite, was man daran sehen kann, ist folgendes. Normalerweise ist der obere Kernel, also der Gastgeber, auf den kann ich aus dem User-Bereich nicht zugreifen, weil vom Mapping her, die Seiten sind als Systemseiten markiert und da kann ich im User-Modus nicht drauf zugreifen. Der Bereich ist aber natürlich kein echter Kernbereich. Wir haben ein Wald- und Wiesen-User-Programm, was da läuft und mit mmap haben wir uns die Seiten eingeblendet. Ja, soll heißen, der User kann die Gast-Kernel-Seiten sehen. Ja, nicht nur sehen, er kann sie rein theoretisch sogar beschreiben. Das ist eigentlich gar nicht das, was man will. Ne? Problem oder kann man da irgendwas gegen tun? Also generell kann man erstmal sagen, es gibt keine sogenannte Kernel Protection. Der Kern ist nicht gesichert gegenüber den Gastapplikationen. Wie könnte man das mit der MMU tun? Also die MMU an sich kann es natürlich, ne? Logisch. Also wenn ich da irgendwas ausknipse, dann sind die Seiten weg. Oder wenn ich die als Supervisor-Seite markiere, dann sind sie aus dem User-Space nicht sichtbar. Das Problem ist natürlich, im User-Modus kann ich sie nicht ausknipsen, dann sind sie weg. Also wenn ich den Gastkernel ausknipse, kann ich zwar gerne tun, dann ziehe ich mir aber den Boden unter den Füßen weg. Also ich müsste es ja von der Idee her, ich müsste ja den Bereich ausknipsen in dem Moment, wo ich in den Bereich zurückspringe. Also zum Beispiel, ich starte ein neues Programm, dann mappe ich hier irgendwelche Seiten hin und dann möchte ich da hinspringen, dass er anfängt, das Programm abzuarbeiten. Und bevor er da hinspringt, muss ich noch schnell die Seiten hier oben ausknipsen. Ja, aber während ich hier oben laufe, kann ich natürlich die Seiten nicht ausknipsen. Sonst ziehe ich mir den Boden und den Füßen weg. Ja, zum Teil kann es gehen. Nehmen wir eine Idee. Hatten wir schon ein paar Mal. Ihr habt schon viele Ideen, wie man das erweitern kann. Ja, das kommt alles noch, wie gesagt. Aber jetzt mit User-Mitteln.
Ja.
das wäre zumindest schon mal besser. Ne? Dann kann das User-Programm nicht aus Versehen was kaputt machen. Also die meisten Programme sind ja harmlos, die wollen ja nichts Böses tun, aber manche haben halt, ne, ihr wisst das selber, wenn man programmiert, hat man mal einen kaputten Pointer. Und der kaputte Pointer soll nicht gleich das Betriebssystem abschießen, das wäre ein bisschen doof. Dann könnte man, und das wäre natürlich eine Idee, bevor ich zurückspringe, könnte ich den Bereich mindestens mal als Read-Only mappen. Geht. Nun, das wäre eventuell eine Idee. Die Segmente kann ich einstellen im User-Mode. Da gibt es System-Calls, um die zu setzen bzw. zu lesen. Da könnte man natürlich sagen, ja, welches Segment ändere ich jetzt? Ja, in dem Moment, wo ich das Code-Segment kleiner mache und ich bin da oben, haut es mich auf die Waffel. Ja, genau. Die Idee ist gut.
Platz 2 halten, für einfach so eine Funktion machen, weil sie weg kleiner und dann springt aus dem Ballon da rein und dann probieren wir das Segment kleiner machen.
Das ist das. Das ist die Idee, die nennt man gerne mal so Trampolin-Code. Ich bringe, erster Sprung ist, sagen wir mal, dahin, ganz an den Anfang vom Kern, dann kann ich das Code-Segment so klein machen, dass die allerletzte Seite gerade noch mit drin ist, aber der eigentliche Linux-Code nicht mehr. Ja, und wenn ich dann zurückspringe, ja, dann bleibt hier, sagen wir mal, eine Page oder so übrig. Die können ja read-only sein. Oder in diesem Fall sogar execute-only. Ja, aber also die Idee ist schon mal nicht verkehrt.
Wenn der User jetzt bösartig ist, kann er die nicht immer noch write mappen.
Nee.
Nee.
Er kann zwar hier unten ein M-Map aufrufen, aber das ist natürlich ein simulierter System Call. Und der geht an den Linux, den Gast-Linux-Kern. Und der sagt natürlich, wie, du willst in meinen Bereich was reinmappen? Nö, vergiss es. Der reicht den M-Map-Call nicht weiter. Ja. Nee. Aber deshalb wollte ich darauf hinaus, also die Idee an sich war genau die richtige. Man kann einen kleinen Bereich eingeblendet lassen. Entweder eingeblendet im Sinne von Daten-Code-Segment oder so, reicht nur noch bis da. Oder man kann das natürlich genauso machen, dass man einen Bereich hat, eben auch diesen Trampolin-Bereich, der dieses Mapping umschaltet, jetzt mit MMU. Und das geht natürlich dann auf 64-Bit oder so genauso. Man kann eine Page, die muss es geben, aber in der einen Page ist der Code, der den eigentlichen Kern einblendet bzw. wieder ausblendet. Ja, also wenn ich einen System Call mache, dann springe ich erstmal in die Seite. In der Seite blende ich den restlichen Kern ein und dann führe ich die Aktion aus. Mache halt ein MF. Den physikalischen Speicher blende ich wieder in meinen virtuellen Adressraum ein. So, dann springe ich halt erstmal dahin, blende den hinteren Teil ein und springe dahin, mache meinen System Call. Und bevor ich wieder zurückkehre zum User-Bereich, springe ich erstmal in die einzelne Page. In der einzelnen Page rufe ich ein M-Unmap für den hinteren Teil auf, dann ist er weg. Also er ist nicht weg, er ist bloß nicht mehr sichtbar. Und dann springe ich aus der einen Page zurück in den User-Bereich.
Dann
sind wir wieder bei den Erweiterungen, zu denen wir daher kommen. Ja. Aber insofern war dann deine Idee besser, weil die Segmente umschalten, das ist sehr viel billiger. Da schmeiße ich jetzt keinen Cache weg oder irgendwelche Geschichten. Jo, wenn, also ihr merkt es ja schon, wenn ich die Kernel Protection haben will, dann brauche ich eigentlich Unterstützung vom echten Kern. Ansonsten ist es mindestens mal teuer. Ne? Jener System Call ist dann noch Kern einblenden und beim Rücksprung Kern wieder ausblenden. Okay, das sind jetzt nicht viele MMAP-Calls, das ist genau einer. Ich kann, wenn ich es richtig mache, dann liegt natürlich der Kernel linear im Speicher, in der physikalischen Speicher. Dann kann ich ihn als Ganzes mit einmal MMAP einblenden, beziehungsweise mit einmal MMAP wieder ausblenden. Aber jeder System Call ist dann halt mit dem Overhead zwei echte System Calls dabei. So, ja, ne? Kostet halt. Ja, was kommt da raus? Also letztendlich ist dann also wenn ich keine Kernel Protection Unterstützung habe, dann ist es sozusagen eine Art Kontextwechsel zwischen Gastbetriebssystem und Gastapplikation. Noch zusätzlich einen Kontextwechsel im Sinne von, ich muss da Seiten ein- und ausblenden. Was ich natürlich bei einem echten System Call nicht mache. Solche Ansätze gibt es, genau.
Aber es ist halt teuer.
Kommen wir jetzt gleich dazu. Moment. Kommt erst später. Also wir werden nachher noch merken, also ich deute es jetzt nur mal an, das eigentliche kommt nachher noch. Ja, was ist, wenn jetzt im User-Bereich ein System Call aufgerufen wird? Ja, da steht dann entweder ein Int 80 drin oder da steht so ein SysEnter drin, typischerweise. So, und was macht ein SysEnter oder ein Int 80? Der springt in den echten Kern. Da wollen wir aber gar nicht hin. Ne? Ich will ja nicht den echten Kern aufrufen, sondern ich will ja eigentlich den Gastkern dem sagen, mach mal was für mich. Und insofern müssen wir jeden System Call, da müssen wir uns eh noch was ausdenken. Ne? Also da muss ich... Ja. Ja. Die System Calls kannst du fixen, aber hast natürlich das nächste Problem, was passiert, wenn der hier einen Null Pointer Access hat. Null Pointer kriegt der Kernel zu wissen, Moment, mein Gast macht da Murks und schießt das Gastding ab. Er soll aber ja nur die Applikation abschießen, nicht gleich mitsamt dem Gastkern. Bei Division durch Null würde ich dir zustimmen, da hat der Gast Mods gemacht, weg mit. Ne? Da kann er auch meinetwegen ganz crashen, kein Problem. Du hast aber natürlich so eine ähnliche Geschichte mit Timern. Du brauchst ja Timer-Interrupts und du brauchst Paging. Ja, und wenn jetzt hier der Gast auf eine Seite zugreift, die nicht da ist, ja, dann wird der echte Kern benachrichtigt, da fehlt eine Seite. Dann sagt er aber, nö, ich habe alles gemappt, was ich sollte. Also kriegt das Ding ein Signal, ja, dann sind wir im Gastkern. Ja, der könnte ihn. Aber auch da haben wir dann immer diesen Umweg, alles über den Kernel. Ja, und diesen. Und während des Umweges, den wir da ja machen, da müsste man eigentlich auch die Kernel Protection umschalten. Und da kommt später was, wie man das insgesamt dann anpacken könnte. Jo, okay, das war das Mapping. Jetzt die anderen Geschichten. Wir hatten irgendwie mal gesagt, ein echter Kern kriegt Interrupts. Wir kriegen ja keine Interrupts, weil die gehen an den echten Kern. Das, was wir kriegen, sind Signale. Die typische Welt der Signale von Signal 0 bis Signal, keine Ahnung wie viel. Ne? Also im Prinzip müssen wir alle abfangen. Wir müssen die Exceptions abfangen. Wenn der User-Prozess irgendwelchen Murks macht, ja, dann möchten wir ein Signal kriegen. Die Exception kriegen wir nicht. Die Exception geht an den echten Kern. Aber der echte Kern kann uns ein Signal schicken. Ja, und der im Signal-Händler, der muss jetzt im Gastkern sein. Der kann jetzt entscheiden, was macht der Gastkern mit der merkwürdig laufenden User-Applikation. Wenn die durch 0 teilt, kann er sie halt abschießen. Wenn die einen Page-Fault kriegt, ja, kann er eine Seite nachmappen und kann das Ding weiterlaufen lassen. Ja, also das sind die Exceptions. Das andere, was wir brauchen, sind irgendwelche, ich sag mal, IO-Interrupts. Also wenn unsere simulierte Netzwerkkarte ein Päckchen kriegt, ja, wie kriegt die simulierte Karte ein Netzwerkpäckchen? Eigentlich geht das Netzwerkpäckchen natürlich an den echten Kern. Der generiert einen Interrupt. Also die Netzwerkkarte generiert einen Interrupt, der echte Kern holt sich das Päckchen. Und das kann man in Linux oder so in der POSIX-Welt einstellen. Ja, wenn was lesbar ist, also ich könnte mir ein Päckchen holen, dann kann ich mir ein SIG-IO schicken lassen. Standard, so, kriegen wir wieder ein Signal statt einem Interrupt. Passt. Jo, und die dritte Variante, die wir brauchen noch Zeit-Interrupt. Eigentlich echter Kern, ne? Der möchte ab und zu mal einen Zeit-Tick kriegen. Ja, da gibt es dann eben, also werden wir nachher auch noch sehen, so ein SIG-Alarm bzw. SIG-Profile oder SIG, wie heißt das, SIG-V, V-Alarm, glaube ich. Ja, auch da kriegt die echte Maschine den Interrupt von dem Timer, wir kriegen halt ein Signal, wenn ein entsprechender Timer abgelaufen ist. Jo, wie können wir jetzt auf die Signale reagieren? Ihr kennt das alle mit dem SIG-Action. Also wenn das und das Signal kommt, dann möchtet ihr, dass der und der Händler aufgerufen wird. Das ist das SP2, ne? Systemprogrammierung. Habt ihr alle mal mit Signalen rumgemacht. Was ihr auch kennt, ist das SIG-Podmask. Ne? Ihr könnt, ich sage jetzt mal so als Ersatz für CLI und STI. CLI und STI schaltet die echten Interrupts aus und wieder an. Ja, und Signale aus- und anschalten, ihr kennt das, SIG-Podmask. Ja, da könnt ihr Signale temporär disablen, beziehungsweise könnt ihr dann irgendwann wieder anschalten. Das reicht nicht. Warum reicht es nicht? Kern schickt euch ab und zu mal einen Timer. Gut, ein Timer. Ihr könnt sagen, was der Timer, welche Funktionen der hier ausführen soll. Passt. Und wenn ihr mal gerade keinen Timer braucht, dann macht ihr halt einen SIG-Podmask und ist das Ding mal kurzzeitig aus. Ja, reicht nicht. Ein Beispiel gibt es, wo das nicht hinhaut. Könnt ihr jetzt ein bisschen Weile drüber nachsinnieren? Ja, das rauscht hier so. Da hast du recht. Also das Signal 9, SIG-Kill, kann man nicht ignorieren. Das schickt einem aber auch keiner. Also gut, der User in der Konsole, der kann die virtuelle Maschine, der kann er jetzt einen SIG-Kill schicken, das ist die virtuelle Maschine weg. Ist auch vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn ich das Ding loswerden will, dann ne, macht tot. Im Prinzip auch ein Ctrl-C oder ein SIG-Term. Wenn ich das an die virtuelle Maschine schicke, dann hätte ich eigentlich auch ganz gerne, dass das Ding dann weg ist. Ist okay. Ja, vielleicht soll es nicht okay sein, weil du noch vielleicht Daten abspeichern willst oder so, aber gut, hast natürlich recht, da kann man dann nichts machen. Pech gehabt. Aber ein Problem gibt's, das ist ein generelles Problem, wo die Maschine dann nicht funktioniert. Ja, wie schaut es mit Pagefaults aus? Was passiert beim Pagefault? Ja, wenn hier im User-Bereich unser Programm läuft und trifft auf eine nicht gemappte Seite, was passiert dann? Ja, die Exception geht an den echten Kern, der echte Kern schickt uns ein SIG-SECV, Segmentation Violation. Und aufgrund des Segmentation Violations laufen wir hier im definierten Händler. Nein, da kommen wir nämlich nicht hin. Nicht immer hin. Warum kommen wir da nicht immer hin? Ja, es kann sein, dass wir einen SIG-SECV kriegen, weil wir auf eine Page vom Stack zugreifen, die nicht da ist. Wenn der Stack nicht da ist, was heißt das? Ja, steckt nicht da, wir wollen was, sagen wir mal, pushen, dann kriegen wir eine Exception und kriegen einen SIG-SECV. Aber das Betriebssystem, damit wir vom SIG-SECV wieder zurückkehren können und die Instruktionen wiederholen können, muss natürlich den Zustand der CPU abspeichern. Nur wohin, wenn wir keinen Stack haben? Wir sind ein Wald- und Wiesen-User-Programm. Der echte Kern hat einen extra Stack, genau aus dem Grund. Den haben wir aber nicht. Ne? Und das eine Problem gibt es. Das ist dann genau der System Call namens SIG-SECV. Den kennt kein Mensch. Den gibt es schon seit, ich weiß nicht, 30 Jahren im POSIX-Standard. Man braucht ihn nur für virtuelle Maschinen, eigentlich.
Ja, oder das Stack nicht überläuft, weil das Signal drauf landet. Eigentlich will ich sowieso einen separaten Signal-Stack haben.
Sagen wir mal so, wenn ich irgendwas mit dem Paging selber machen will. Normalerweise läuft ein Stack nicht über. So? Und dann habe ich generell schon mal was falsch gemacht. Dann habe ich irgendwie eine Rekursion, die nicht terminiert zum Beispiel. Oder ich habe auf meinem Stack einen Array von einem Gigabyte. Passt nicht, ja. Da hilft mir aber ein Signal-Stack auch nichts. Der ist nämlich noch klein, noch viel kleiner. Also bei dem SIG-Stack-System-Call, da gebe ich die Größe an und die Adresse von dem Ding. Und die Größe, ich meine sogar, die ist begrenzt auf irgendwas. Jo, okay, also ihr seht, man braucht zusätzlich zu SIG-Action und SIG-Progmask noch so einen SIG-Stack, oder manche nennen es auch SIG-Alt-Stack, so als alternativer Stack. Und das ist genau der Stack, der verwendet wird, wenn ein Signal kommt. Und das ist das, was wir auch brauchen, weil der echte Kern, so wie du sagst, der kennt ja einen Kernel-Stack. Naja, und wir haben jetzt einen Gas-Kernel und der braucht eben einen Kernel-Stack. Und das ist genau der, den kann ich damit einrichten. Jo, geht oder geht nicht? Seht ihr noch ein Problem? Ich sag mal, prinzipiell würde funktionieren. Wie schaut es jetzt mit der Performance aus? Also geht ist das eine, aber wenn ich 5 Stunden zum Booten brauche, dann sage ich, naja, eigentlich geht's nicht, ne? Das reicht nicht. Na okay, dann ist jetzt die Frage, wie schmerzhaft man das empfindet. Aber mindestens ab einer bestimmten Dauer sagt man, nee, das funktioniert so nicht. Ja, eine gewisse Effizienz braucht man. Jo, wie schaut es aus hier mit dem SIG-Action? Ist uns das schnell genug oder nicht? Kurze, schnelle Antwort.
Wir müssen nicht das SIG-Action, weil ich nachher jedes Mal da drauf oder
nicht? Ja, okay, also SIG-Action ist kein Problem, aber warum? Also, soweit war schon mal richtig. Das machen wir genau einmal, anders ausgedrückt. Wir sagen ganz am Anfang, also ihr kennt es mit der IDT, also im Linux-Kern laden wir mal die IDT. Das ist nichts anderes, als dass wir mit dem SIGACTION einfach für jeden Signaltyp einmal SIGACTION aufrufen. Einmal. Reicht. Der Linux-Kern, der ruft auch nur einmal LIDT auf, der setzt sich einmal, der baut sich diese Tabelle auf mit den ganzen Einsprungpunkten und dann lädt er diesen IDT-Pointer und dann fasst er das Ding nie wieder an. So ähnlich hier, wir sagen SIGACTION, ja, wenn SIGSECV, dann bitte die Funktion, wenn Timer, dann bitte die Funktion, wenn einmal die Liste durch. Das sind, also je nachdem, welchen Linux-Kern man hat, 32 oder 64 Signale und dann ist der Käse gegessen. Du hast auch natürlich recht, das machen wir nur einmal, aber die Signale kommen natürlich nicht nur einmal. Was ist denn die Performance von so Linux-Signalen? Wie funktionieren die eigentlich? Also sagen wir mal, es kommt in ein echter Timer-Interrupt. Gehen wir den mal durch. Was macht der echte Timer-Interrupt? Der zwingt das laufende User-Programm, speichert den Zustand ab auf dem Kernel-Stack und springt in den Kernel. Der Kernel sieht, User hätte gerne ein SIG-Timer oder SIG-Alarm. Also erstmal, es wird der Zustand aus dem Kernel-Stack abgespeichert, wir sind im Kernel. Der Kernel sieht, User hätte gerne ein Timer-Signal, SIG-Alarm. Was macht er dann? Er ändert den Zustand auf dem Stack so, dass er nicht dahin zurückkehrt, wo er den unterbrochen hat, sondern er setzt stattdessen als Rückkehradresse die Adresse, wo der User gesagt hat, da ist mein SIG-Alarm-System, der Signalhändler.
Macht er das wirklich? Ja. Normalerweise macht der Kunde so wenig Arbeit wie möglich mit Interrupt-Händler. Alles auf nachher auf.
Ja gut, das ist nicht viel, was man da machen muss.
Ja.
Aber bevor er natürlich jetzt die Rückkehradresse ändert, muss die eigentliche Adresse irgendwo hin. Weil aus dem Signalhändler wird er ja wieder zurückkehren ans eigentlich unterbrochene Programmstück. Also kopiert er den Zustand, den er sich auf dem Kernel-Stack gemerkt hat, auf den User-Stack. Und pusht noch was oben drauf, dass er jetzt den Signalhändler aufruft. Und wenn er vom Signalhändler zurückkehrt, kehrt er nicht direkt zurück, sondern er kehrt in den Kern zurück. Wie macht er das? Ja, und da gibt es dann einen System Call. Es gibt nämlich einen System Call, den kennt auch niemand. Den schreibt man selber auch nicht hin. Ein SIG Return. Der kehrt vom Signalhändler zurück in den Kern. So, und da macht er das wieder rückgängig, was wir vorher gemacht haben. Vorher haben wir den Zustand auf den Stack gepusht, den laden wir jetzt wieder. Und dann kehrt er zurück in User Space. Jo, also aus, so wie du vorhin gezählt hast, ne, es ist einmal der echte Interrupt. Es ist das, ich mit dem IRET kehre ich zurück in den Signalhändler. Mit einem System Call, also einem SIG Return, kehre ich wieder zurück in den Kern und der kehrt jetzt mit einem IRET wieder zurück, da wo er das User-Programm unterbrochen hat. Viermal hin und zurück. Also deine Antwort vorhin, SIG Action ist kein Thema, aber die Signale sind teuer. Also mit Interrupt, mit dem echten Timer Interrupt dahin, das Deck umbauen und dann kehrt er zurück, aber nicht dahin, wo er den unterbrochen hat, sondern in den Signalhändler. Am Ende des Signalhändlers steht ein SIG Return, also macht er den Signalhändler und danach ein System Call in den Kern, bau mal mein Stack zurück. Der fummelt wieder auf dem Stack rum, baut den wieder zurück. So, und wenn er dann mit dem, also aus dem System Call Händler wieder zurückkehrt, kehrt er nicht zurück in den Signalhändler, sondern kehrt dann an die Stelle zurück, wo es vorher unterbrochen hat. Da gibt es ein Problem, das steht jetzt hier nicht drauf, aber es gibt noch einen SIG Suspend, das kennt ihr. Im SIG Suspend, da baut er die Signalmaske ja um. Also normalerweise macht man das so, mit SIG Proc Mask disabled man die Interrupts oder Signale und mit dem SIG Suspend, da öffnet man die Maske wieder und wartet auf irgendwas atomar. Ja, und jetzt im Signalhändler, da muss ich jetzt dementsprechend die richtige Signalmaske laden. Na, ihr wisst, man kann ja auch bei dem SIG Action kann ich sagen, welche Signale während der Signalbehandlung gesperrt sind und welche nicht. Und wenn ich wieder zurückkehre, muss ich die neu laden. Und das muss der Kern für mich atomar machen, dieses Hin- und Herschalten der Signalmaske. Ansonsten hast du recht, sonst bräuchte man für die Rückkehr aus dem Signalhändler, das müsste nicht notwendigerweise der Kern machen, das könnte dann auch das User-Programm machen. Kannst du prinzipiell machen, aber das musst du natürlich dann im Signalhändler machen, dass du die Signalmaske zurückdrehst. Aber dann wird natürlich dein Signalhändler durch potenziell ein kommendes Signal unterbrochen. Und das widerspricht natürlich der Semantik, dass du sagst, während die Signalbehandlung läuft, soll kein Signal kommen. Und mindestens mit dem SIG Suspend darf es auch nicht kommen. Du willst ja, du wartest, bis kommt. Ja, und da muss die Signalmaske durchgehend stimmen. Und nicht für eine Mikrosekunde mal geöffnet sein. Ja, kann ich gleich dazu sagen, das sind jetzt so Feinheiten von Linux-Kernen und Feinheiten von Signalhändler. Also jetzt den ganzen Kram nicht für irgendeine Prüfung auswendig lernen. Das ist zwar ganz neckisch zu wissen, ich erzähle es euch auch gern. Und wenn ihr dann irgendwie bei einer, keine Ahnung, Masterarbeit mal in das Problem kommt, dann könnt ihr euch ja dran erinnern und dann guckt ihr an eure Aufzeichnungen oder ihr lauft bei mir vorbei und fragt nochmal, du weißt doch, du hast doch mal erzählt, wie war das noch? Na, dann kommt er einfach nochmal fragen. Also jetzt nicht für die Prüfung, sondern so ein Kleinkram da. Also hier so, warum SIG Stack? Ja, ne, das ist ein prinzipielles Problem, das solltet ihr erkennen. Aber ob jetzt der Signalhändler da die Signalmaske selber dreht oder jemand anderes, ja, sei es drum. Genau. Dann läuft die Signalbehandlung nicht auf dem normalen Stack. Ich habe beim Erklären ja gerade gesagt, der Kern ändert auf dem Stack rum und kehrt dann zurück in den Signalhändler. Ja, bloß auf dem Stack rum machen können wir nur dann, wenn der existiert. Und der existiert vielleicht nicht, wenn es gerade ein Page-Fault im Stack war. Wir wissen nicht einmal, ob der Stack Pointer überhaupt definiert ist. Ja. Genau. Ja, Stack Pointer kann im Prinzip auf 0 zeigen. Weil irgendjemand mit dem Stack Pointer gerade rechnet oder irgendwas. Ne? Hindert einem User-Programm ja keiner dran. Ob man das will, weiß ich nicht, aber prinzipiell möglich.
Ich glaube, der normale Gruppenpfeiler macht das sogar unter Linux, das ist ja kein Zweckprogramm verwendet. Deswegen sind auch öfters bei Linux gegangen, weil da irgendwelche Männer von außen reingeguckt haben und der Wand hat, dass da ein Zweck
ist. Also der Kern darf nicht davon ausgehen, ja. Punkt. Jo, okay, also das ist das erste Problem. Sig Action kostet uns nichts. Signale teuer. Wie schaut das aus mit dem Sig Stack? Teuer oder nicht? Ja, das kommt jetzt ein bisschen drauf an, wie man es macht. Also eine Möglichkeit ist, man sagt einmal, da ist mein Signalstack und fertig. Wenn man das echte Linux anguckt und man das echte Linux möglichst nah nachmachen will, dann hat eigentlich jeder Thread oder jeder Prozess seinen eigenen Kernel-Stack. Das würde natürlich heißen, bei jedem Kontextwechsel machen wir nicht nur das MMAP in AMMAP, was wir gestern Mittwoch uns überlegt haben, sondern wir müssen dann auch noch für jeden Kontextwechsel einen SIG-Stack-Aufruf machen. Ne? Wenn der eine Prozess hatte da seinen Stack, jetzt schalten wir um auf den nächsten, der hat aber bitte schön da seinen Stack. Ist jetzt die Frage, wie man es machen will. Also man kann es auch, es reicht im Prinzip einen Kernel-Stack zu haben. Da muss man nur ein bisschen aufpassen, dass da nicht zwei Kontexte gleichzeitig drauf liegen. Könnte man so implementieren? Hast du recht, das müsste gar nicht unbedingt ein System Call sein. Wir bräuchten eigentlich nur eine Page, wo der Linux-Kern selber nachgucken kann, wie hätten wir es gern. Hast du recht, ist im Moment aber nicht so implementiert. So die Definition, genau.
Das Einzige, was sich sicherstellen muss, ist, sich da nicht irgendwie beidweise Zeiger reinschreiben oder so, sondern ich finde, komplett was mal reinschreiben, das ist völlig egal. Wenn ich dann Signal-Händler habe, müsste ich halt kopieren, natürlich nicht. Nicht einfach draus lesen, das kommt so gut.
Also ich glaube, der Linux-Kern guckt da auch nicht groß rein, der merkt sich bloß den Pointer und wenn dann irgendwann ein Signal auftritt, dann nimmt er den Pointer und da pusht er was hin und wenn dann nichts mit Push funktioniert, dann bumm. Dann ist die Applikation tot. Ja. Ja, gut, das sollte kein Problem sein, so oder so. Jo, also da muss man gucken, entweder implementiert man so bei jedem Kontextwechsel, dann ein bisschen teurer, man kann es aber auch anders hinfummeln, dass man sagt, man hat ein Stack für alle Zeiten und der bleibt. Dann sieht es allerdings nicht 1:1 identisch aus zum echten Linux-Kern. Jo, wie schaut es hiermit aus? Sig Bockmask, teuer oder nicht? Generell ist SigProcMask mal ein System Call. Was sagt uns das? By the way, das müsste auch nicht ein System Call sein. Das kann man im Prinzip auch in einer gemappten Page abhandeln. Ja. Das ist jetzt die Frage. Also teuer wäre es, jeder einzelne ist teuer. Wenn man ihn allerdings nur einmal brauchen, dann wurscht. Ist die Frage, wie oft braucht man einen SigProcMask? Das ist jetzt nicht so, das weiß man jetzt entweder oder man weiß es nicht. Also vorhin haben wir gesagt, es ist Ersatz eigentlich für CLI und STI Assembler-Instruktion. Okay, CLI und STI als eine Instruktion ist ein Faktor, keine Ahnung, 1000 schneller als ein System Call. Ist natürlich die Frage, wie oft kommt jetzt CLI und STI im Linux-Kern oder Windows oder BSD oder so Kern vor? Also nicht nur relativ häufig, sondern richtig häufig.
Jetzt kann man das ja umschreiben, also wir können unsere Gaster modifizieren. Und der Grund, weshalb der Clearance die 18, nur dass er da relativ primitive Wissen normalerweise zur Verfügung hat.
Ja, okay, wofür braucht ein Linux-Kern das? Na, von der Idee her für seine Spinlocks. Bevor ich einen Spinlock setze, schalte ich die Interrupts aus, damit, wenn ich dann den Lock halte, dass ich danach nicht gescheduled hat. Und wenn ich Interrupts ausschalte, kriege ich keinen Timer-Interrupt. Wenn ich keinen Timer-Interrupt kriege, werde ich nicht gescheduled. Also dieses Lock-Holder-Preemption-Problem. Vor dem Lock setzen, Interrupts aus, nach dem Lock durch den kritischen Abschnitt durch, Lock wieder löschen, Interrupts wieder an. Das ist so dieser typische Ablauf, der millionenfach vorkommt im Linux-Kern. Das ist ein bisschen besser geworden in der letzten Zeit, weil man gesagt hat, jetzt mit dem CLI und SDI, das funktioniert in vielen Fällen auch sowieso nicht so schön. Ihr kennt das, also mindestens mal mein Chef ist ja, ne, ihr wisst, Verfechter von, naja, letztendlich so ein Compare and Swap. Nicht locken, sondern es lieber kooperativ lösen. Das macht man heutzutage im Linux-Kern auch an vielen, vielen Stellen. Es ist aber noch nicht komplett durchgezogen. Also es gibt noch Millionen CLI und SDI Aufrufe im Linux-Kern. Und BSD und Co. genauso. Wie du das hinkriegst. Ja, du kannst ja natürlich Signale schicken lassen, alle Millisekunde oder so. Und im Signalhändler kannst du irgendwie Dinge tun. Aber dann ist es eine Art Polling. So viele wie du willst. In dem Moment, wo du in den Kern reinspringst, Interrupts alle aus, auslassen, solange wie du im Kern bist, und wieder anschalten, wenn du zurückspringst. Prinzipiell geht das. Allerdings sagt ein normaler Linux- oder ein normaler Betriebssystemprogrammierer Interrupts nur so kurz aus wie irgend möglich. Ja, eigentlich wollen wir natürlich die Interrupts 1:1 in Signale umwandeln. Ne? Ja, also das ist im Prinzip kein Problem, das ist kein Problem, das, also seht ihr hier jetzt an der Diskussion, das ist ein Problem. Ja, jetzt kann man entweder so magische Dinge tun oder folgende Idee, und die Idee kann man auch sonst, was weiß ich, in vielen Programmen immer mal nutzen, folgendes. Also die Idee ist, wir sagen, Signale können jederzeit kommen. Die stören uns nicht. Nur, wir möchten einen entsprechenden Signalhändler aber nur dann aufrufen, wenn er enabled ist. Also darf unterwegs das Signal an sich schon kommen, aber die eigentliche Ausführung eines Signalhändlers, die blockieren wir vielleicht. Das soll heißen, das Signal kommt. Und in dem echten Signalhändler, da guckt er sich einen Fleck an, und wenn das Fleck gesetzt ist, dann kehrt er gleich zurück. Wenn das nicht gesetzt ist, dann ruft er den eigentlichen Signalhändler auf. Dieses Fleck setzen und löschen, das ist ein Move. Kein Thema. Jo, und das kann man ja im Prinzip mal so hinschreiben. Also ich kenne jetzt so ein SIG-Enable und SIG-Disable als Ersatz für CLI und SDI. Oh, was machen wir? Ein Disable heißt einfach dieses Fleck auf 0 setzen Ein Enable heißt im Prinzip das Bit auf 1 setzen. Soweit einfach. Ja, und der Signal-Händler da oben, ihr seht, wenn das enabled ist, dann ruft er den eigentlichen Händler auf, ansonsten nicht. Jetzt haben wir allerdings ein Problem. Es kann natürlich sein, dass jetzt ein Signal kam. Er hat aber gesehen, oh, zurzeit disabled, dann kehrt er sofort zurück. Das heißt, im Prinzip verlieren wir jetzt Signale. Das heißt, die Signale müssen nachträglich irgendwie nachgeholt werden. Ja, und wann werden sie in echt nachgeholt? Ja, also Interrupts verlieren wir in dem Sinne ja nicht, wenn wir ein Cli machen. Die legen bloß auf Halde und die kommen genau dann, wenn ich ein Steal aufrufe. Ja, in dem Moment, wo die Interrupts wieder angeschaltet werden, dann kommen sie alle, die in der Zwischenzeit aufgelaufen sind. Ja, und das machen wir so von der Idee her hier. Ja, wenn wir Interrupts wieder anschalten, dann gucken wir, ob wir in der Zwischenzeit hier oben uns gemerkt haben, da war einer, wir haben ihn aber nicht ausgeführt. Wenn da einer war, okay, dann merken wir uns, wir handeln ihn jetzt ab und rufen jetzt den Händler, den wir eigentlich da oben hätten aufrufen wollen, halt verzögert auf. Kann natürlich, während wir den Signalhändler aufrufen, ein neues Signal kommen. Was wir natürlich auch wieder abhandeln müssen. Also sagen wir, wir löschen erstmal das Deferred, schalten die Interrupts eigentlich noch gar nicht wieder an und handeln jetzt ein Interrupt ab oder ein Signal. Während wir eins abhandeln, Enable ist ja noch 0, könnte aber noch ein neues Signal kommen. Das neue setzt das Deferred wieder auf 1. Naja, und deshalb haben wir hier so eine Weilschleife. Solange wir im Signalhändler noch neue Signale kriegen, handeln wir die halt auch noch mit ab.
So richtig akkurat muss es doch normalerweise nicht sein, weil normale Interrupt-Händler Spurious Interrupts abkönnen müssen. Das heißt, ich kann ein Enabled machen vor der Weilschleife, dann rufe ich den Interrupt halt vielleicht zu oft aus, aber wie gesagt, sollte er abkönnen.
Zu oft wäre okay. Aber da unterbricht der Signalhändler sich selber.
Ja, das kann ich ja absolut in den Signalhändler ins Deck gucken. Und gucken, ob ich gerade mich selber unterbrochen habe. Und wenn ja, dann mag ich nicht.
Ja, kommt gleich eine Lösung. Sieht so ähnlich wahrscheinlich dann aus. Ja, also wir sehen aber auf jeden Fall, das könnte jetzt, also das mal so grob von der Idee her. Ja, Interrupt ausschalten, einfach Bit setzen. Wenn während der Phase, dass es Enabled Bit 0 ist, Interrupts kommen, merken wir uns das. Naja, und wenn wir Signale wieder anschalten, dann gucken wir dieses gemerkte Bit an und solange das gesetzt ist, rufen wir den Signalhändler auf. Ja, und wenn wir die Verzögerten abgehandelt haben, dann sagen wir, sind wir wieder im normalen Modus, schalten wir wieder an. Jo, jetzt sage ich, können Interrupts oder Signale verloren gehen. Wer sieht, dass hier ein Signal verloren gehen kann?
Im Moment, wo wir aus dem Weil rausfallen, ist die Fall 1.
Ja. Also rausfallen würde heißen, die Fahrt ist 0.
Nee, meine Mitschleife. Also, genau, 1
jetzt. Okay. Also wenn da jetzt ein Signalhändler käme, würden wir noch einen ausführen. Das wäre okay. Aber wenn er da kommt, dann führen wir einen aus und führen noch einen aus. Was auch okay ist, weil vorher war ja schon ein Signal da und zwischenzeit kam noch eins, auch okay. Ja?
Das ist überhaupt bei Interrupts meistens auch so. Das sollte dein Interrupt-Händler können, dass wenn da mehrere Interrupts waren, ein Aufruf reicht.
So einfach die Erklärung. Gut, in der Praxis, in der Hardware kann das normalerweise auch nicht sein. Folgende Idee, was weiß ich, dein eine serielle Schnittstelle meldet Interrupt. Boah, wenn die Interrupt zurzeit ausgeschaltet sind, passiert nichts. Reagiert er nicht drauf. Jetzt kommt der Interrupt aber nicht nochmal. Ne? Die serielle Schnittstelle meldet nur, du, da ist was, hol mal deine Zeichen ab. Wenn das nächste Zeichen kommt, dann ja, meldet er immer noch, du, da ist was, hol mal deine Zeichen ab. Er kann nicht nochmal. Und insofern ist das auch in der echten Hardware, kommt das in der Praxis nicht vor. In unserem Falle könnte es allerdings vorkommen, ein SIG-IO kann man mehrfach kriegen. So, was weiß ich, der Benutzer hat eine Taste gedrückt, deshalb kriege ich vom Keyboard-Controller ein SIG-IO und vom Netzwerk ist ein Päckchen angekommen, dann kriege ich von dem Netzwerk-Descriptor auch ein SIG-IO. Da können im Prinzip mehrere auftauchen. Damit müssen wir aber prinzipiell generell klarkommen, weil es kann sein, unsere virtuelle Maschine ist weggescheduled, die ist gerade nicht am Laufen. Und dann kann natürlich der Benutzer in der Zeit eine Taste drücken und in der Zeit kann ein Netzwerkpäckchen ankommen. Dann kriegen wir auch sozusagen zwei SIG-IOs. Da kriegen wir aber auch, der setzt im Linux-Kern auch nur ein Bit. Und wenn der Prozess wieder losläuft, dann kriegt er genau ein Signal. Standard. Damit müssen wir irgendwie klarkommen. Das ist nicht das Problem.
Das Problem ist nach der Wildschleife. Nach der Wildschleife vor dem Enable Track 1 ist ja kein Interrupt kommt, dann ist ja Enable nicht gesetzt, das heißt, das ist deferred und rechnet damit dann aufgerufen zu werden und wir setzen dann enabled und tun nichts.
Genau. Ne? An dieser Stelle, wenn da ein Signal kommt, dann verlieren wir es.
Relativ einfach verschlagen, aber deferred und enabled in ein Wort.
Irgend solche Geschichten müssen wir machen, genau.
Weil dann können wir atomar beim Verlassen von while das Enable noch einsetzen.
Und das Deferred gleichzeitig noch abtesten.
Ja, genau.
Also das müsste man atomar machen. Entweder mit so einem Compare and Swap. Da muss man allerdings das Enabled und Deferred beides in ein Wort reinstopfen. Zwei Bits kriegen wir rein, ist nicht das Thema. Oder andere Variante. Also kritisch haben wir gesehen, ist nur das SIG Enable. Ne? Das Disable macht eh nichts. Der Händler da oben im Prinzip auch kein Problem. Es war nur hier, wenn an der Stelle das Signal kommt. Also der Händler kommt, der kann das Deferred nur setzen oder sein lassen. Der kann sonst nichts tun.
Ja, doch, er könnte zum Beispiel prüfen, handwerklich. Sind wir gerade in den kritischen Punkten in der Wildschleife?
Und das genau ist der Trick. Und dafür gucken wir uns mal das SIG-Enable an. Und so wie du sagst, sind wir in dem kritischen Abschnitt. Das wäre genau das. Ja, wenn wir das kompilieren, wo ist jetzt der kritische Abschnitt? Muss man sich jetzt genau angucken. Also wir springen ans Ende der Weilschleife, gucken, ob das Deferred gesetzt ist. Und wenn ja, springen wir wieder hoch, löschen das Deferred, rufen den Signalhändler auf und das ist hier so unsere Schleife. Und wenn wir da rausfallen, und das wäre jetzt der Punkt, ne, dann setzen wir das Enabled auf 1 und kehren zurück. Und jetzt sagst du, jetzt müsste man noch gucken, wenn man unterbrochen wird, also sprich im Signalhändler, ob wir gerade an dem kritischen Punkt sind. Und das kann man im Prinzip natürlich tun. Im Signalhändler liegt, haben wir ja vorhin gesagt, der Zustand auf dem SIG. Und in dem Zustand vom User-Programm steckt auch der Instruction Pointer mit drin. Den Instruction Pointer können wir uns angucken. Ja, und wenn der in dem kritischen Bereich ist, dann, was machen wir dann? Gut, ich habe jetzt nicht gesagt, dieser eine Punkt ist kritisch. Ich habe jetzt einfach geguckt, ja, sind wir irgendwo in der SIG-Enable-Funktion. Ne? Also irgendwo, völlig wurscht wo. Was ist, wenn wir jetzt irgendwo sind? Ja, dann sage ich einfach, ja, nicht irgendwo, sondern ich setze den EEP wieder an den Anfang der Schleife. Ne? Also
solange
wenn er dann... muss man sich
ja,
halt die.
Ja, also, ja.
Ne? Da ist die Funktion, da ist nichts Magisches drin. wenn da mit Push und Pop auf dem Stack rumgemacht wird, klar.
Dann lass mich das Spiel da hart auf meinen Compiler, das wäre nicht plötzlich die Hilfe, die
ich nicht finde. Da verlasse ich mich nicht auf meinen Compiler, den Code schreibe ich selber. Ja, dann eben die Idee, ich setze, also wenn irgendwo mein Programm unterbrochen wird in diesem Bereich, dann springe ich einfach an den Anfang. Ich springe sozusagen in die Schleife rein, weil ich weiß ja, es kommt jetzt ein Signal, dann muss er auch mindestens dieses eine abarbeiten. Ja, und wenn ich außerhalb bin, außerhalb von dem SIG-Enable, na gut, dann kann ich mir das übliche Verfahren, wenn es nicht enabled ist, dann setze ich das Deferred. Wenn es enabled ist, na, dann rufe ich halt den Signalhändler auf. Und das ist eine Methode, ja, also die Methode geht immer. Die Methode mit dem Compare and Swap, die geht bei den meisten Prozessoren, aber nicht bei allen, weil es gibt Prozessoren, die kennen schlicht den Compare and Swap nicht.
So.
Ja, aber hier so eine Überprüfung, die ist natürlich noch teurer. Wobei aber dann natürlich das andere häufiger vorkommt.
Ich bin dann andere Prozesse nicht, die potenziell irgendwas auf der gleichen
Cache okay, dann gehst du davon aus, dass wir das Ganze auch noch Multithreading-mäßig machen. Also bisher waren unsere virtuellen Maschinen alles immer genau ein Core. Ja, also da passiert nichts nebenläufig. Kommt aber auch noch. Jo, okay, also das wäre so eine Idee, wie man das SIG-PROC-Mask los wird. Wir lassen die Signale immer an. Also SIG-PROC-Mask kann man im Prinzip nur ganz am Anfang von unserem Programm. Das setzen wir einmal die PROC-Mask im Prinzip auf 0. Alle Signale dürfen jederzeit kommen. Und dann machen wir es mit der Methode. Wenn die Signale kommen und wir brauchen sie gerade nicht, dann setzen wir halt das Flag. Und umgekehrt, wenn wir das Flag wieder löschen, dann müssen wir allerdings nachträglich die Signalbehandlung anstoßen. Funktioniert aber. Und performancemäßig könnt ihr jetzt, also ja, performancemäßig ist das natürlich nichts. Das enabled auf 0 ist genauso billig oder teuer wie so ein PSD. Diese Schleife wird natürlich in 99,999% der Fälle gar nicht durchlaufen. Er guckt sich einmal das Deferred an, ist 0. Dann setzt er das Enabled auf 1 und fertig. Das kostet einen Hauch mehr als das Cli und Sli, aber fast nichts. Jo, und dann haben wir die Liste hier sozusagen abgearbeitet und dann ist die Liste auch durchgehend billig. Also nicht mit SIG-PROC-Mask, sondern dann auf eigene Art und Weise machen. Jo, jetzt haben wir wie viel Zeit? Ja, das schaffen wir gerade noch. Schaffen wir es heute noch ganz? Fast. Exceptions, wir haben es vorhin schon mal kurz angesprochen. Exceptions, System Calls. Ja, wir haben gesagt, wenn dann hier im User Space, sagen wir mal, ein Page Fault kommt, dann geht der Page Fault an den echten Kern. Wir hätten ihn aber eigentlich ja gern bei uns gemeldet. Haben wir uns vorhin angeguckt über den Signalmechanismus. Ein paar Umwege, aber im Prinzip kommt das Stack-V bei uns an. Funktioniert. Was jetzt nicht so einfach funktioniert, hatte ich vorhin auch kurz angedeutet, wenn im User-Space das ganz normale Wald und Wiesen, die Wiesen-Applikation einen System-Call macht, was weiß ich, macht einen Exit-System-Call. Ja, der Exit-System-Call geht an den echten Kern, weil System Calls gehen an den echten Kern. Steht in der IDT so drin. Jetzt möchten wir aber nicht, dass der Kernel einen Exit macht. Weil dann ist nicht nur unsere User-Applikation, sondern alles weg. So, und nun? Gut, jetzt sind wir wieder bei den Erweiterungen, ne? Können wir irgendwie dem echten Kern eine Erweiterung beipopeln, dass wir sagen, ja, wenn jetzt diese Applikation einen System Call macht, den machst bitte schön nicht selber, sondern du schickst dem Gast Kernel ein Signal. Da oben ein Signal. Naja, muss ja seinen Stackwechsel zum Beispiel noch machen. Wenn ich ein Signal schicke, haben wir ja gesagt, Sig Stack, dann macht er automatisch seinen Stackwechsel und dann sind wir im Prinzip so wie bei den anderen Signalen im Signalhändler, sprich im Gastkernel. Jo, wenn wir dann so eine Erweiterung hätten, würde das funktionieren. Nein, auch noch nicht einmal. Warum nicht? Wenn von hier aus dem Bereich System Calls kommen, die soll der Kernel umbauen in Signale und an den Gast checken. Wenn aus dem Bereich System Calls kommen, die soll er bitte schön machen. Ne? Da steht ja jetzt ein M-Map, da steht ein Printf, da steht ein, keine Ahnung, alles mögliche Zeugs drin. Die muss er natürlich machen. Okay, wie lautet jetzt die Erweiterungsmöglichkeit? Ja. Hast du recht? Würde funktionieren? Ja.
Bin ich ein Programmer des direkten System-Follows für die Theorie?
Jetzt ist die Frage, können wir die Bibliothek austauschen und dann geht's? Wenn wir sie austauschen, hast du ja recht, dann schreiben wir halt kein int 80 rein, sondern ein. So, was schreiben wir da rein? Schickt mir selber ein SIG XY. Ne, also im Prinzip ein, ich schreibe nicht einen System Call rein, sondern einen Kill. Ich kill mich selber. Oder ja, schickt mir selber ein Signal. Würde funktionieren. Die Frage ist, können wir die Bibliothek austauschen? Ja, die Frage ist, kommt sowas vor? Okay, also wer Assembler hackt, der hat ein Problem. Ja. Wer die Bibliothek statisch bindet, hat ein Problem. Also nicht jedes Programm bindet die, also in diesem Fall libc dynamisch, so dass man sie austauschen könnte. Und letztes Problem, wir haben natürlich, bevor wir die libc austauschen können, müssen wir erstmal das System installieren. Wenn wir jetzt eine Wald- und Wiesen-CD in unser System reinstecken und davon booten und installieren, dann haben wir nicht die spezielle libc. Ja, okay, das könnte knicken. Ne? Das funktioniert vielleicht in der RISC-Welt, da kann man sich die Assembler-Instruktionen gut genug angucken. Aber das wird in der CISC-Welt, wo man Disassemblieren nur bedingt kann, wird man es nicht hinkriegen. Aber, und insofern hast du natürlich wieder recht, wenn man denn irgendeinen völlig wurscht wie humpelnden Mechanismus hinkriegt, na, dann kann der Assembler-Programmierer, der hat dann Pech gehabt, dann humpelt sein Programm halt nur so ein bisschen, langsam, aber es geht. Installation, grottenlangsam, hässlich, aber funktioniert. Und dann fummelst du die Bibliothek um und die macht dann auf die schnelle Art und Weise. Guter Plan. Also den Kernel, den wir hier bauen, hast du natürlich recht, der braucht auch eine libc, sonst kann er keine System Calls machen. Es sei denn, man schreibt Assembler-Code. Der darf allerdings nicht die libc dynamisch binden, weil die würde der echte Linux-Kern irgendwo hinlegen, wo gerade Platz ist. Die liegt im Weg normalerweise. Also ein Gastkern statisch binden. Alles drin, alles was man braucht. Problem unter macOS. Da kann man nicht statisch binden. Nicht mehr. Da muss man dann halt mit Assembler-Hackerei wieder anfangen, das selber da hart reinzunageln. Jo, gut. Last but not least, letzte Bemerkung dann für heute. Es geht mit der Bibliothek und wenn, dann auch schön, aber wir brauchen noch irgendeinen Mechanismus, der immer funktioniert. Ja, und wie machen wir das immer? Da ist eine Möglichkeit. Unter Linux kann man die ptrace-Schnittstelle benutzen. Ja, was ist ptrace? Im Prinzip die Debugger-Schnittstelle. Der ein oder andere von euch kennt vielleicht das strace-Programm, womit man sich angucken kann, welche System-Calls ein Programm ausführt. Teil der ptrace-Schnittstelle. Man kann dem Programm sagen, lauf mal bis zum nächsten System-Call und dann hältst du an. Dann kommt der Debugger dran, der Debugger kann sich dann angucken, was steht in den Registern vom Kind und dann weiß er auch, was für ein System Call das ist. Wenn er den System Call weiß, dann kann er sagen, ja, lauf mal weiter bis zum Ende des System Calls. Dann macht das Kind den System Call, kehrt wieder zurück. In den Registern stehen die Ergebnisse drin. Debugger kann wieder reingucken, ja, ach, das hast du gelesen, nee, okay, das ist das Ergebnis vom System Call. Und das ist im Prinzip das, was das S-Trace macht. Das gibt auf die Art und Weise die System Calls aus. Ja, und das kann ein Debugger nutzen. Der kann sagen, lauf mal bis zum nächsten System Call. Dann rennt das User-Programm hier los und merkt, ups, System Call hält an. Und was machen wir jetzt? Ja, wir können reingucken, was für ein System Call das ist. Und dann können wir ihn laufen lassen bis zum Ende vom System Call. Das hilft uns nichts. Ne? Weil dann macht er den System Call ja. Du kannst ihn nicht weiterlaufen lassen ohne ptrace. Aber, und das ist jetzt sozusagen der Trick, wir ändern den System Call, wir machen aus dem Exit zum Beispiel, machen wir ein GetPit. Wir können ja die Registerinhalte ändern. Dann können wir auch die Nummer vom System Call ändern. Und wenn wir die Nummer ändern können, dann machen wir aus irgendeinem System Call immer ein GetPit. Was macht ein GetPit? Holt sich die Prozess-ID. Kann er sich ja mal holen, schadet nichts. Also sagen wir, er will ein Exit machen. Dann sagen wir, lauf mal weiter und mach ein GetPit. Er macht ein GetPit, kehrt wieder zurück und sagt, bin fertig mit dem GetPit. Hier ist die Nummer. Dann schmeißt man die weg und ändert die Register wieder zurück auf den eigentlichen System Call, den man machen wollte und lässt ihn dann weiterlaufen mit Signal. Und dann macht er halt seine Signalabarbeitung und da kehrt er dann halt in den Gastkernel zurück und dann sieht es aus wie ein System Call. Das ist so von hinten durch die Brust ins Auge. Wird langsam, aber ist die einzige Möglichkeit, System Calls abzufangen. Aber damit kriegen wir deine Assembler-gehackten System-Calls umgebogen oder die in der libc vorhandenen bei der Installation. Und wenn wir das einmal hingebogen haben, dann benutzen wir das System, eine vernünftige libc zu installieren, die dann einfach sich gleich ein Signal schickt oder dahin springt oder wie auch immer es dann macht. Jo. Die kriegt er jetzt auch noch, dann sind wir nämlich durch. Also, wie schaut es aus mit der Realtime-Clock? Die müssen wir noch nachmachen. Dann nehmen wir einfach ein GetTimeOfDay. Timer-Ticks brauchen wir. Nehmen wir ein SetEtimer-System-Call. Dann können wir uns regelmäßig Zeitsignale schicken lassen. Also, das ist IO-mäßig kein Problem. Performance-mäßig auch kein Problem. Das GetTimeOfDay machen wir nur einmal ganz am Anfang. Und danach zählen wir im Prinzip Timer-Ticks. Also, das kommt nur einmal. Timer-Ticks zählen, ja, das ZI-Timer machen wir auch nur einmal am Anfang. Timer aufziehen, dass er uns 1000 Mal oder ja, 100 Mal pro Sekunde normalerweise Interrupt schickt. Und in dem Interrupt-Händler zählen wir halt die Sekunden hoch oder 100 Sekunden hoch. Signale entsprechend wieder teuer, hatten wir schon. Jo, allerdings, und das ist natürlich jetzt ein generelles Problem, der ZI-Timer kann nur bestimmte Frequenzen erzeugen, also nicht gigantisch hohe Frequenzen. Macht auch keinen Sinn, ne? Also jetzt das User-Programm so mit Alarm-Timern da zu beballern, der kommt mit seinem Signalmechanismus gar nicht mehr hinterher. Und das nächste Problem ist, dass diese E-Timer-Signale, die kommen nicht so regelmäßig an. Warum? Naja, unsere virtuelle Maschine kann mal weggescheduled sein. Dann merkt er sich, da kam ein Timer, aber der Timer kommt dann halt nicht direkt, sondern kommt halt erst dann, wenn das unser Programm wieder losläuft, nach dem Schedule. Insofern jittert jetzt dieser Timer fürchterlich und dementsprechend sind, wenn man in der Maschine Zeitmessungen machen will, die Zeiten eigentlich immer völlig kaputt. Also jetzt ein virtuelles System aufzuziehen, weil ich möchte mal für Windows, keine Ahnung, was ein Profiling machen, das könnte er knicken. Ne? Profiling, das funktioniert da hinten und vorne nicht mehr. Gut, muss man wissen, ist dann halt so. Wenn man es machen will, muss man sich was anderes ausdenken. Ich wünsche euch schöne Weihnachten. Ich wünsche euch einen guten Rutsch. Wir sehen uns dann wieder. Der 6. Januar ist gerade wieder Mittwoch. Der fällt also auch noch wieder aus. Also an dem Freitag am 8. Schöne Weihnachten, guten Rutsch. Dankeschön.